Und ich sehe ja auch gerade schon deinen absolut magischen Trick, dass du einfach, du machst einen Doppeltoaster.
Zwei Toast, ein Schlitz.
Herzlich willkommen zu Umami Town, der Podcast mit der Extraportion Umami. Es gibt heute eine Premiere, Jola.
Verunfallte Premiere.
Eine schicksalhafte Premiere.
Gefällt mir.
Wir sprechen nochmal über die Tomate.
Ja, aber muss auch ein bisschen, ne?
Also, sagen wir es, wie es ist. Wir haben beide mit einem sehr starken Brustton der Überzeugung gesagt, krass, dass wir noch keine Tomatenfolge hatten. Ja.
Wie kann das denn eigentlich sein? Ist doch voll Sommer so.
Hatten wir schon. Und dann haben wir aber gedacht, wir haben so doll Tomate gespürt, dass es jetzt auch mal an der Zeit ist, Tomate 2.0 zu machen.
Ist auch wirklich fast Halbzeit. Tomate war Folge 32 und jetzt sind wir bei 66.
Ja, siehst du. Also, wir müssen auf jeden Fall klären, warum Tomaten eigentlich so geil, wie du auch, so geil schmecken.
So geil, ja, ist so.
Und wir werden, da hoffe ich ganz stark drauf, irgendwann knietief in dieser Folge in der Südstaatenküche der USA stecken.
Weil, ich bin höchst interessiert.
Ja, ich auch. Es werden Premieren auch stattfinden in dieser Folge.
Ja.
Ich habe jetzt schon Bock und noch nichts im Magen außer einem Eiskaffee.
Mhm. Da wird auch gleich nochmal einer reingeschüttet. Da passiert noch eine leichte, gekühlte Koffeinierung bei mir. Verlass dich drauf.
Bei uns, ne, in der Familie, da gab es früher eigentlich nur eine Spielart von Tomaten.
Ja.
Und das waren einfach Strauchtomaten. So und ganz Hundskommune.
Ich überlege gerade, ob das die niederländische ist. Weil, also es war dann immer so dieses, die niederländische Wassertomate, die nach nichts schmeckt.
Ja,
die war immer relativ groß, kam einfach aus dem Supermarkt und war so, ja, war irgendwie immer da.
Du, ich bin letztens, als ich zu meinen Eltern gefahren bin am frühen Abend, dachte ich, eigentlich ist die Sonne doch schon untergegangen. Warum ist denn da hinten, warum sieht es denn aus wie Sonnenuntergang? Da sagt meine Mutter, Anke, das sind die Treibhäuser in Holland.
Ach was?
Das ist einfach ein orangefarbener Horizont, wo die Treibhäuser rumstehen.
Ist auch wieder so ein kleiner Dune-Moment.
Ja, ist, also ich frage
mich. Bei uns in der Ecke gibt es mittlerweile, also meine Eltern wohnen da ja auch so in der Ecke, wie man so schön sagt. Und da gibt es jetzt mittlerweile auch den ein oder anderen Landwirt, der so ein 100-Sorten-Haus hat. Ich glaube, in der Nähe von Wassenberg müsste jetzt auch jemand sein. Und meine Eltern lieben es, dahin zu fahren und sagen, Jule, wir fahren heute wieder zu dem Tomatenbauern. Der hat, weiß ich nicht, 60 verschiedene Sorten. Sollen wir dir was mitbringen? Und dann sind sie mal ganz aufgeregt und haben irgendwie kunterbunte, wunderhübsche Tomaten dabei. Und da habe ich, glaube ich, auch schon mal beim letzten Mal von erzählt.
Mhm.
Hier in Frechen ist ja auch so ein ganz
so
toller Gemüsebauer, der eben echt, auch das kann man bei YouTube nochmal nachgucken. Ich glaube, es ist die Gemüseoase in Frechen, heißt der. Und der hat halt zusammen mit einem Gartenblogger, was ich ja auch schon wieder liebe, eben dieses Haus gebaut und da eben diese ganzen Sorten angesammelt und die haben sich dann selber untereinander auch so ein bisschen gekreuzt und dann war es dann irgendwann schwer, von dem Zettelchen an der Wurzel entlang nachzugucken, wo geht's eigentlich zur Pflanze hin.
Ja, aber diese niederländische Wassertomate, das ist schon auch, das war der Ruf damals.
Ja,
ne?
Und
also es hat sich auf jeden Fall auch verbessert, finde ich.
Irgendwie schon.
Und man muss auch sagen, Tomaten haben zu Recht auch eine Saison, auch wenn man die im Treibhaus theoretisch das ganze Jahr anbauen kann und die ja auch das ganze Jahr über im Supermarkt liegen. Es hat schon seinen Grund, warum wir die Tomatenfolge im Sommer machen, weil natürlich kannst du dir du kannst ja auch jetzt noch eine Wassertomate reinfahren. Die kommt dann
definitiv
nicht nur unbedingt aus den Niederlanden, da gibt es auch schöne Wassertomaten aus Spanien zum Beispiel. Die kommen da ja alle.
Aber wenn man
so mit
offenem Auge mal unauffällig sowohl in einen normalen Supermarkt geht, als auch bei mir ist ja immer ein ganz toller Saisonindikator der türkische Gemüseladen meines Vertrauens. Oder ist einfach ein türkischer Supermarkt, der eine fantastische Gemüseauslage hat. Und der hat in den kalten Jahreszeiten hat er eine Sorte Kirschtomaten da liegen und ich glaube eine Sorte Strauchtomaten.
Ja, und dann erweitert sich das
Sortiment. Und heute Morgen bin ich da rein
ja.
Und der hatte quasi eine komplette Abteilung in seiner Gemüsekühlung. Das waren nur Tomaten, das waren 6 oder 7 verschiedene Sorten. Der hatte da so auch so ganz geile San Marzano oder zumindest so von der Form her. Mhm. Der hatte eine schönere Ochsentomate und auch riesige Ochsenherztomaten, die hast du dann so ganz vorsichtig, wie so eine Himbeere, hast du die so ganz vorsichtig angefasst, weil du willst ja keinen Daumenabdruck da dran machen. Ja, herrlich. Und sowas ist ja auf dem Markt zu beobachten und da kann man ja wirklich dann auch echt so ein bisschen die Saison einfach ablesen, so nee, normal sind, also was heißt normal? Im Winter, im Herbst.
Eine große und eine kleine.
Ist eine große, eine kleine und auf einmal wusch, ja, hast du den Stand voll.
Ich hatte auch so ein schönes Markterlebnis, weil da war dann auch diese tolle Kiste Tomaten mit ganz unterschiedlichen und dann habe ich gesagt, ich hätte gern diese und diese und dann hat der Marktmann gesagt, nee, du nimmst die und die und ich bin so, ich liebe das alles.
Ich wollte es gerade sagen, du liebst das doch, wenn jemand sagt, nee, du musst jetzt die nehmen. Die
ja,
ist gut.
Natürlich.
Ja, natürlich.
Dafür sowas gehe ich dahin. Ich will, dass mir ein Experte oder eine Expertin, ich gehe auch nicht zu meinem Kartoffelfeti und sage, ich möchte die und die Sorte, sondern ich sage, ich möchte das und das kochen.
Exakt.
Und Kartoffelfeti, welche Kartoffel sagt dann, kaufe ich dafür?
Nimmst du die Kartoffel?
Und mir kommt es jetzt auch nicht darauf an, dass ich exakt, also ich zeige auf diese Tomate, weil ich sie optisch sehr ansprechend finde. Aber wenn mir Fachpersonal sagt,
nimm mal die.
Bitte nimm die, dann bin ich froh. Dann bin ich froh und glücklich darüber, wenn mir jemand die Entscheidung abnimmt.
Ja.
Und ich mich dann freuen kann.
Und einfach
eine
Empfehlung ausspricht, wenn ihr Fachpersonal eine Empfehlung ausspricht.
Ich bin natürlich auch, also ich bin auch komplett bereit dazu, in solchen Situationen vielleicht mich auch low-key scammen zu lassen. Im Sinne von, dann steht man auch manchmal vor 2 Kirschensorten und dann sage ich die oder die. Wenn die auf die teurere zeigt, dann denke ich auch nicht darüber nach, ob die jetzt auf die teurere gezeigt hat, weil die wirklich besser schmeckt.
Nee, man hat schon irgendwie ein gewisses Vertrauensverhältnis.
Ja, genau. Also ich habe auch aus Gründen meine Stände mit Leuten,
die empfehlen
wo man
mir
sich
das
kennt
jetzt, weil die
so
leckerer sind.
Ja,
und gar nicht, weil sie ein wirtschaftliches Unternehmen leitet, sondern nee, weil es lecker ist.
Und eigentlich Tomate ist, also die Tomate ist ja auch so allgegenwärtig, weil sie so eine perfekte Basis für so viele Sachen ist, weil sie viele Sachen leckerer und voller macht. Und das liegt auch daran, was in der Tomate drin ist im Prinzip, ne? Also es ist süße Säure Umami. Sie hat nicht viel Fett, das und sie ist nicht scharf, aber diese süße Säure Umami-Kombi, die ist schon die bringt einfach ein gutes Grundgerüst für ein gutes Grundgerüst mit.
Exakt. Und zwar ist diese Kombination sowohl in der einigermaßen faden niederländischen Gewächshaus-Wassertomate, nennen wir sie jetzt einfach mal so, bis hin zu der, die auf Erde in Bella Italia unter der sizilianischen Sonne, was weiß ich, nein, ich glaube Sizilien-Tomate, vielleicht so heiß. Egal, jedenfalls. In beiden Fällen ist genau das Grundgerüst und warum die Tomate eben so wahnsinnig lecker ist, liegt auch daran, dass sie einfach ganz viel natürliches Glutamat hat.
Glutaminsäure heißt das dann, ne? Oder ist das so?
Ich glaube, dieses Glutamat, also ich habe mich da mal mit einer Lebensmittelchemikerin drüber unterhalten und bin nach wenigen Minuten geistig ausgestiegen, weil diese Aminosäuren und Glutaminsäuren, die gibt es, glaube ich, in 35 verschiedenen Versionen,
okay,
wo die immer eine ganz kleine andere Endung
die
vorne
docken
oben
dann irgendwo
haben
anders dran.
Deswegen bitte nicht, falls da jetzt gerade jemand aus der Lebensmittelchemie
falls
zuhört.
Falls ChemikerInnen unter uns sind, durchatmen. Sagen wir einfach natürliches Glutamat.
Ich sag mal natürliches Glutamat. Und das hat eben auch was mit Aminosäuren, aka Proteinen zu tun, die dann da drin sind. Und das ist zum Beispiel auch ist in Staudensellerie auch viel natürliches Glutamat. Und wenn man dann natürlich bestimmte Lebensmittel verarbeitet, wie etwa wenn man die wunderbare Tomate, die an sich viel natürliches Glutamat hat, wenn man die jetzt trocknet, dann hat die noch ein bisschen mehr.
Deswegen so finden wir getrocknete Tomaten manchmal noch schmackhafter als.
Und deswegen hat so eine getrocknete Tomate natürlich auch, weißt du, wenn du die hackst und irgendwo mit reinmachst, bringt das ja auf einmal noch mehr Salz und noch mehr so eben dieses herzhafte, in-your-face-artige, eben sowas wie ein Parmesan zum Beispiel, weil dann da noch mehr konzentriertes, natürliches Glutamat drin ist.
Und ein Pilz auch, ne? Pilz hat doch auch so viel Umami.
Ja, genau. Und es geht um dieses, also es gibt Lebensmittel, die roh und unverarbeitet sind und die schon dieses natürliche Glutamat haben und dann halt eben diese quasi gereiften, fermentierten Aminosäuren da drin. So Stichwort Sojasauce, Parmesan, so Geschichten. Ja, und die Tomate erfüllt das halt in diversen Varianten von roh über getrocknet, leicht getrocknet gibt es ja auch ganz häufig
die
schon.
Die finde ich sogar noch besser als die komplett getrocknet. Ja, die finde ich besser, weil die auch nicht so chewy sind.
Ja, ich finde so leicht getrocknet, die gibt es sowohl in Öl als auch so ohne Öl, trocken quasi. Die finde ich ganz, ganz fantastisch, so semi-dried. Und natürlich Stichwort Tomatenmark, warum einfach ganz oft mit Tomatenmark gearbeitet wird. Das ist natürlich auch total konzentriert und du hast eben die zwei Dinge, die die Tomate so gut kann, nämlich natürliches Glutamat und Zucker.
Und der karamellisiert ja auch so schön, ne? Also manchmal muss man, finde ich, wenn man gute Tomaten hat, wenn man eine Tomatensauce macht, muss man gar keinen Zucker dran machen. Ich mache es manchmal, also mein Freund sagt manchmal, warum sind deine Tomatensoßen geiler als meine? Ja, weil ich oft eine Prise Zucker oder einen Schwupps Ahornsirup reinmache.
Ja, weil Tomaten haben auch Säure. Tomaten haben definitiv, und es ist ja auch immer, ne, also keine Dosentomate schmeckt wie die andere, nee. Weil die immer auch, die hat einen anderen Säure, die hat einen anderen Zuckergehalt. Das hat was damit zu tun, wie reif die Biester sind, wenn sie geerntet werden und welche Frucht da mit reingemixt wurde. Und deswegen auf jeden Fall finde ich eine Tomatensoße immer auf mit Zucker und mit Salz abschmecken.
Definitiv. Wir haben übrigens in der ersten Tomatenfolge sehr ausführlich über Dosentomaten auch gesprochen. Wir verlinken euch die Folge in den Shownotes. Ihr werdet, wenn ihr die noch nicht gehört habt, einige neue Erkenntnisse haben, wenn ihr vorm Regal steht, mit den Dosentomaten. Und
wir machen jetzt keinen Deep Dive in die Maillard-Redaktion. Ich glaube, wir haben ausführlich besprochen, warum die Tomate so geil ist.
Ja, und irgendwann machen wir vielleicht auch mal eine Steak-Folge und dann wird richtig, ja, dann müssen wir richtig in die Maillard-Redaktion.
Wir gehen dermaßen reingehen in die Maillard-Redaktion. Wir haben beim letzten Mal, du hast es reingeschrieben, wir haben beim letzten Mal nicht über Tomatensaft gesprochen. Was ist dein Verhältnis zu Tomatensaft?
Ich habe mal einen Mitbewohner gehabt, der hat als Katergetränk immer Tomatensaft mit Zitronensaft und Salz und Pfeffer getrunken.
Okay,
ja. Das habe ich mir dann auch so ein bisschen angewöhnt. Ansonsten ist mein Verhältnis zu Tomatensaft, dass ich mir ein- bis dreimal im Jahr eine Bloody Mary bestelle. Und zwar in exakt einer Situation, wenn ich im Urlaub bin und entweder ein spätes Frühstück oder einen frühen Lunch zu mir nehme und ich mir denke, heute bestelle ich mir drei Getränke, manchmal sogar vier, wenn eh eine Karaffe, also wenn eine Karaffe Wasser, sagen wir eine Karaffe Wasser steht auf dem Tisch, dann möchte ich ein Kaffeegetränk, ich möchte eine Limo, und ich möchte eine Bloody Mary.
It's time for day drinking.
Ja, beziehungsweise manchmal bleibt es auch wirklich bei dieser einen Bloody Mary, aber und
nochmal ganz kurz, die Bloody Mary ist Tomatensaft mit Wodka?
Ja, frag mich,
und so ein bisschen
auf jeden
spicy
Fall auch
abgeschmeckt, bisschen Tabasco-Soße
drin.
Aber der Alkohol ist Wodka, oder?
Der Alkohol ist, glaube ich, Wodka, vielleicht auch manchmal Gin oder ich bin mir nicht, aber eigentlich.
Und dann kommt natürlich iconic der Selleriestrunk.
Genau.
Der muss dran sein.
Ja, in Berlin Rühren. Hat leider mittlerweile zugemacht, gab es das Moog, das war in einer alten jüdischen Mädchenschule, da haben die dir eine Pastrami-Scheibe eingerollt und obendrauf gelegt, genau. Da ist auch oft mal so ein Olivenpicker drin mit einer Olive oder irgendwie sowas.
Ja, genau.
Das ist für mich wirklich ein Getränk, was sonst gar keine Rolle spielt, aber manchmal, wie wenn man so eine bestimmte Pizza hat, auf die man Bock hat, dann ist es das perfekte Getränk in genau dieser Situation.
Das fühle ich tatsächlich sehr. Und jetzt, wo du drüber sprichst und es ist gerade einfach schweineheiß draußen, könnte ich mir so mittags tatsächlich, aber schön im Schatten, schön im Schatten dann erstmal ein Nickerchen halten. Kann ich mir eine Bloody Mary vorstellen.
Ja, irgendwas Scharfes ist da auch meistens.
Ja, da ist auch, ich denke mal, it's super American, da ist ein Tabasco ja, dran, 100%.
Irgendwie so.
Und weil ich verstehe dieses Phänomen Tomatensaft im Flugzeug überhaupt nicht. Ich weiß, haben wir schon 800 Mal in sämtlichen Features gehört, von wegen, dass dann
in der Höhe schmeckt es anders.
Exakt, in der Höhe schmeckt es anders. Das eine verstärkt das und deswegen finden wir, dass Tomatensaft auf einmal lecker ist.
Ich glaube ehrlich gesagt, dass es daran liegt, dass du das Gefühl hast, dass das ein Snack ist.
Ja.
Vor allen Dingen auf so kurzen Flügen, wo du ja gar nichts zu essen kriegst und so, dann denkst du dir, ein Tomatensaft ist eine kleine Herzhaftigkeit.
Ja, und ich glaube, das ist auch ganz häufig einfach so ein bisschen so ein gelerntes Ritual. Ja, voll Chlore. Irgendwo hat man mal als Kind, keine Ahnung, im Fernsehen gesehen, ach guck mal, im Flugzeug trinkt man Tomatensaft. Und dann ist das so drin und man hat dann ja irgendwie manchmal auch so seine schrulligen Rituale. Und ganz ehrlich, wenn im Flugzeug neben mir jemand einen Tomatensaft bestellt und dabei halt auch so dieses kleine Lächeln im Gesicht hat.
Ich habe jetzt eine Tomatensaftzeit, weil ich flicker in den Urlaub.
Genau, ich sitze ja gerade im Flugzeug, deswegen trinken wir hier. Finde ich ein bisschen süß. Mache ich selber nicht, weil ich, wie gesagt, finde Tomatensaft macht mit mir wenig, aber finde ich einfach süß. Und ich habe eine Live-Goal-Geschichte vor ewigen Zeiten erlebt, die war einfach entzückend. Ich durfte eine Reise nach Florida machen. Florida ist ja wirklich der Rentner-State der Staaten, also wo Menschen, die irgendwie eine Rente haben, ihre Pension verbringen. Und ich habe auf so einem richtigen Seniorenkahn, wo nur pastellfarbene Amis drauf waren, haben wir es war eine Riesenfähre und wir sind irgendwo hingetuckert, 1,5 Stunden lang. Und auf diesem Kahn gab es auch einen fantastischen Cheeseburger. Wirklich, wenn die Amis was können, dann sind das Burger auf jeden Fall. Und es lief Jimmy Buffett. Also es war wirklich Florida, patsch, patsch, in your face.
Ich kenne Jimmy Buffett nicht.
Das ist so eine Florida Country Music Icon.
Okay.
Ich müsste mal nachgucken, wo der politisch steht. Weil es ist schon länger her, da war Donald Trump noch längst nicht im Amt. Nicht, dass es jetzt mittlerweile alles entsetzlich rechts außen ist. Im Zweifel ja. Naja, jedenfalls, da saßen, und das habe ich sehr, sehr gerne beobachtet, da saßen so 5 wirklich alte Ladies, die alle komplett in Pastell mit Shorts, Tanktop, und die hatten alle diese Schiebermützen, weißt du, diese Sonnenschirmmützen.
Diese Weiser. Schiebermütze ist doch das, was so.
Du weißt, diese Tennismützchen, die so.
Ja, ja.
Ah, nee, nicht Schiebermütze, genau.
Quasi oben am Kopf offen sind.
Genau, wo aber halt quasi das Blickfeld beschattet wird, damit sie besser Rommel Cup spielen konnten. Die Ladies waren wirklich so richtig sonnengegerbt und hatten auch irgendwie so Nike Airs bis zum Knöchel an. Also so richtig, richtig.
Bisschen auch Princess Diana Core, ne?
Voll. Und du hast aber einfach von Weitem gesehen, das können nur Amerikanerinnen sein. Und die haben da eben 1,5 Stunden in der prallen Sonne mit ihrem kleinen Outfit, haben die Rommel Cup gespielt. Und haben sich eine Bloody Mary, auch dieses Iconic-Getränk, wirklich mit dem Selleriestrunk an der Seite, das haben die sich einen nach dem nächsten reingezwirbelt. Und da dachte ich irgendwie so, ja, ich glaube, wenn ich irgendwie so Mitte, Ende 70 bin, kann ich mir gut vorstellen, mit meinen Freundinnen auf so einer Fähre zu sitzen, mir einen Burger reinzuziehen, Bloody Mary zu trinken und dabei Rommel Cup zu spielen. Mhm. Fand ich extrem gut. Hat mir gut gefallen.
Ja, ich erinnere mich auch noch an eine ganz bestimmte Bloody Mary. Da war ich in Budapest und da war ich am Abend vorher auf einem Konzert und auf einer Aftershow-Party. Und ich war unglaublich verkatert und, glaube ich, auch noch besoffen und saß dann in so einem feinen Kaffeehaus in Budapest und wollte einfach nur sterben.
Ja.
Und diese Frau, mit der ich mich dorthin geschleppt hatte, wir haben uns nur angeguckt und haben gesagt, wir müssen jetzt eine Bloody Mary trinken. Ich bin kein Fan davon eigentlich.
Kontra Drink.
Nochmal drauf zu schütten, weil das verschiebt den Kater auch nur nach hinten. Aber ich musste an dem Tag auch noch nach Hause fliegen.
Ja.
Und dachte mir,
ja gut,
ich muss das jetzt ein bisschen durch den Tag tragen.
Brüten wir nochmal einen rein.
Und es hat mich schon auch ein bisschen repariert, muss ich schon auch sagen. Aber
sind denn Tomatensaft sehr viele Elektrolyte? Dass man da vielleicht noch irgendwie einen rausgeholt hat?
Ich glaube, ich meine, da ist ja auf jeden Fall Salz auch drin.
Ja,
ne?
Genau.
Ich denke mal, mein alter Mitbewohner hat auch den Zitronensaft da reingeschmissen, weil da ist ja auch Vitamin C drin und sowas.
Irgendwie sowas.
Also,
Na ja.
Grüne Tomaten, Jule, ne?
Ja.
Fried Green Tomatoes. Ja. Wir sind schon ein bisschen auch in der Südstaatenküche.
Mhm.
Mhm.
Ich glaube, ich habe diesen Film nie zu Ende gesehen.
Ich habe auch mal geguckt, der ist aus den 80ern. Mhm. Ich weiß überhaupt nicht, warum ich da irgendwelche Referenzen im Kopf
ganz
hatte.
Viele hier auch. Ich glaube, meine Schwester hat, glaube ich, mehrere Tränchen vergossen. Ich habe gerade wirklich, ich weiß noch
ich
nicht
mehr, ich kriege auch noch
geht.
Nicht mal den Plot. Auf jeden Fall halten wir fest, es gab einen Film, nachholen. Der hieß Grüne Tomaten.
Ja.
Der hat richtig für einen grünen Tomaten-Hype auch gesorgt.
Ja.
Und im Prinzip sind grüne Tomaten tatsächlich einfach unreife Tomaten, die...
Ach,
also es gibt ja auch grüne Tomatensorten,
ja.
die auf grün gezüchtet werden. Aber eigentlich die OG-grünen Tomaten sind einfach unreife
oh, wow.
Tomaten, die in Scheiben geschnitten werden und die klassischerweise in Maismehl paniert werden.
Mhm.
Da gibt es wohl unterschiedliche Techniken. Wenn man es ganz plain macht, lässt man einfach das Maismehl kleben mit dem Tomatenwasser. Du kannst aber zum Beispiel auch die in Buttermilch vorher reintunken und dann, also das ist ja noch ein bisschen südstaatenmäßiger.
Mhm. Ich sehe schon, du hast Flatterband über der Schulter. Ich sehe auch ein kleines Blaulicht.
Ich will erstmal mit dem Gefühl dazu anfangen. Ich fand das früher wahnsinnig schick, weil das auch was war, was ich gar nicht kannte. Und das war so eines der ersten Eintritte von, es gab in Köln so ein Café, das hat auch schon lange, lange zu. Ich weiß auch nicht mehr, wie das heißt. Aber da stand auch, da gab es so einen Frühstücksteller, wo auch grüne Tomaten drauf waren. Und das habe ich mir bestellt und kam mir wahnsinnig schick und cool vor. Und so, als würde ich so richtig Essen exploren.
Kann ich komplett nachvollziehen. Bin auch gerade, ich habe Instant FOMO, dass ich diesen Frühstücksteller offenbar nicht erlebt habe.
Ich würde auch vielleicht, wenn ich jetzt irgendwo wäre und es gäbe noch mal einen, würde ich es vielleicht auch bestellen.
Ja, weil ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich schon mal grüne Tomaten gegessen habe.
Die sind halt ein bisschen bitter und da sind wir auch schon bei Solanin. Das ist halt einfach ein, ich kann dir jetzt nicht sagen, was Solanin ist, irgendein Ihn.
Mhm. Wir sind hier nicht der Ernährungswissenschaftspodcast.
Keine Chemikerin, noch immer nicht. Auf jeden Fall ist Solanin potenziell giftig. Solanin ist aber auch in reifen Tomaten drin, zum Beispiel im Strunk. Und Solanin ist, wenn die Tomate reifer wird, dann bildet sich quasi das Solanin zurück. So, und wenn man sich jetzt mal so eine grüne Tomate reinfährt, das geht auch nicht, geht ein bisschen weg, aber nicht komplett, wenn man die Tomate gart, dann sollte man einfach den Strunk rausschneiden und man sollte nicht 3 Kilo essen. Aber wenn man 3 Kilo grüne Tomaten schafft zu essen, hat man auch, glaube ich, andere Probleme.
Denke ich auch, ja.
Und deswegen ist es eigentlich, kann man auch mal grüne Tomaten essen. Aber tatsächlich verstehe ich jetzt, woher das kommt. Also weil für mich, ich schneide den Strunk aus einer Tomate.
Ja, bei der Kirschtomate mache ich es nicht.
Nee, bei der Kirschtomate nicht. Aber manchmal ist das ja auch so richtig holzig, was dann da
ja,
so im Inneren der Tomate ist.
Und so eine richtige Faser ist da drin.
Und manche Leute, die essen das ja einfach mit, ohne mit der Wimper zu zucken. Und auch, also ich schneide den immer.
Ja, aber manche Leute essen auch das Kerngehäuse vom Apfel mit und sagen, das ist und total gut für die Verdauung. Ja. Und ich denke, ja, ich kann auch Holz essen. Also so muss halt jeder selber so entscheiden, wie er das machen möchte. Und du hast hiermit, du hast deine Aufgabe redlich erfüllt. Das hast du, finde ich, ganz toll gemacht. Du hast die Warnung ausgesprochen. Du hast gesagt, bitte esst
eigentlich,
nicht
das
3 Kilo Gemüse, Tomatenstrunk. Aber wenn ihr ab und zu mal einen mitessen möchtet, gute Reise.
Eigentlich ist das ja immer das Fazit von Verbraucherschutz Anke, ne? Eigentlich ist Verbraucherschutz Anke ja auch, man hat mal irgendwann was gehört.
Ja.
Und eigentlich am Ende ist es, du, wenn du da jetzt nicht 2 Kilo von isst, dann ist es schon eigentlich okay. Aber
finde ich total super. Ja, aber ich wurde tatsächlich auch schon wirklich öfter gefragt. Ich habe irgendwas zubereitet und dann kam von der Seite so, du machst da nicht den Strunk raus? Und ich denke immer so, nö, aber ich kann dir jetzt auch gerade nicht erklären, warum ich den da nicht rausmache, weil es super nervt und ich ansonsten mit dem Tomatensalat 40 Minuten beschäftigt bin.
Vor allen Dingen beim Kirschtomaten.
Ja, genau. Ja. Ich bin im Kirschtomatenbereich.
Aber da sind es ja auch Strünkchen.
Ja, eben. Und bei einer großen Tomate, da mache ich den auf jeden Fall. Ja, jedenfalls ist es doch dann total hilfreich zu wissen.
Eine Faustregel ist eigentlich, du kotzt eher, bevor du stirbst.
Exakt.
Wenn du dich vergiftest.
Exakt.
Bei den meisten Sachen.
Ist einfach
alles
nicht
keine
2 Kilo in einer Session von einer Sache.
Wir sprechen hier aber auch grundsätzlich keine Handlungsempfehlungen aus. Hier sind alle sollen bitte einfach machen, aber wir sind nicht dafür haftbar
Exakt.
Zu machen.
Macht bitte, was ihr möchtet, aber macht uns dafür nicht verantwortlich. Ich finde, wir müssten jetzt mal langsam die Kurve kriegen in Richtung leckere Dishes.
Mhm.
Und ich sehe da, du hast eine, also wir müssen natürlich über Pasta-Gerichte sprechen und du hast eins aufgeführt und ich möchte gerne, dass du es vorträgst.
Wir müssen später noch über weitere sprechen.
Ja.
Aber erstmal möchte ich sprechen über Spaghetti al Assassina. Assassina, Spaghetti al Assassina.
Hört's gut
Spaghetti
an?
Nach Mörderart.
Nach
ist eigentlich das OG One-Pot-Gericht bei Pasta und ist, widerspricht allen Regeln, wie man Pasta eigentlich kochen sollte.
Ich bin wirklich irritiert, möchte es aber auch probieren.
Ich finde das, ich habe das schon mal gemacht und es ist richtig geil. Also, pass auf, es ist so, Knoblauch, Chili, Tomatenmark anbraten, lieben wir. Dann kommen da Spaghetti rein und die werden auf jeden Fall auch kurz gebraten, damit die auch schon so eine kleine Röstung bekommen.
Mhm.
Die dürfen schon ein bisschen braun werden an manchen Stellen. In der Pfanne machst du das. In der Pfanne, die so breit ist, dass da eine Spaghetti reingeht.
Ja.
Und das wird dann alles mit verdünnter Tomatensauce abgelöscht.
Interesting.
Und im Idealfall ist es so, dass, da müsst ihr mal in Rezepte reingucken, die haben das dann schon vorher ausgerechnet, am Ende quasi alle Flüssigkeit von den Nudeln aufgesogen ist.
Ja.
Manche kippen das auch wie ein Risotto immer nach und nach. Das dauert wirklich auch länger, die Kochzeit, als wenn du die einfach in Salzwasser gasst. Dauert meistens irgendwie doppelt so lange. Ist aber
du gibst die rohen Nudeln mit rein?
Die rohen Nudeln kommen da rein.
Nein!
Mhm. Die rohen Nudeln, deswegen verdünnte Tomatensauce.
Oh.
Und dann hast du halt am Ende ganz rote, von so einer Soße ummantelte Nudeln. Und ganz, ganz am Ende machst du auch nochmal richtig Hitze, wenn die eigentlich schon fertig sind. Dann kommt unten nochmal so eine karamellisierte Tomaten-Nudelschicht.
Das ist ja Umami.
Und das
und links.
Ist total geil.
Finde ich interessant. Du sagst, es ist ein Classic Italian Ding.
Es ist in den 60ern in Bari erfunden worden. Es gibt so Stories. Es ist ein bisschen, manche sagen, der Koch hat irgendwas, am Ende hat immer der Koch irgendwas verbrennen lassen, mäßig. Das ist ein Mythos. Mhm. Auf jeden Fall kommt es aus Bari und es kommt aus den 60ern und angebt, und das möchte ich eigentlich mir auch mal angucken. Es gibt da wohl so Restaurants, wo die das dann auch so in so fetten gusseisernen Pfannen machen und so, die dann auch natürlich nach der Zubereitung nur kurz ausgewischt werden, damit die Patina und so, ne? Und am besten machst du es wirklich in der Pfanne mit einem dicken, festen Boden, wo viel Hitze dann drin ist. Und das, also, das finde ich schon, ich habe ja, also beim Auflauf finde ich das Beste auch, wenn oben so eine Nudel rausguckt.
Mhm.
Die
so cruncht.
Die so cruncht und ich war vielleicht auch schon mal an Auflaufformen und habe Crunch-Nudeln
umstibitzt.
Ja,
du hast
vielleicht,
stibitzt.
Vielleicht ist das passiert und bei diesem Nudelgericht kann man halt die ganze Zeit so Crunch-Bissen kreieren.
Boah, das klingt ein bisschen geil.
Das ist auch richtig lecker.
Es klingt, also es ist, finde ich, mal wieder ein bisschen so eine Geschichte. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass wirklich ein Italienerin, irgendwo eine rohe Nudel reinmacht. Also, dass da vielleicht irgendwo mal wieder.
Na, aber ich meine, Fregola
ein amerikanischer
Sada,
oder ein,
also der Typ,
österreichischer Tourist vorbeikam.
Der Typ auf Wikipedia hat auf jeden Fall einen italienischen Namen.
Ja.
Kann natürlich auch US-Italiener gewesen sein.
Ich bin höchst
Fregola
interessiert.
Fregola Sada ist auch eine Pasta und die wird eigentlich auch geröstet und dann angegossen wie Risotto und Risoni und sowas auch.
Und ich meine. Ja, du, die sind halt auch, also von Region zu Region, wenn die dann da irgendwo ihre Tradition haben, dann ist man da auch plötzlich stolz drauf und irgendwie zwei Regionen weiter ist das halt irgendwie hochgradig verpönt und verboten, dass man das überhaupt jemals macht. Von daher, ich bin da sehr interessiert und ich sehe das als mein nächstes Rabbit Hole, kann ich mir gut vorstellen, dass ich da nochmal reindive.
Spaghetti alla Assassina.
Du, die Mördernudeln, finde ich extrem gut.
Ich glaube, man kann da auch sogar noch Chili reintun oder vielleicht ist es, also ich glaube, wahrscheinlich kann man es von bis.
Also es klingt auf jeden Fall mega lecker, weil es halt einfach Umami in your face ist. Und es ist halt echt so ein Pantry-Dish. Also dieses, boah, ich habe jetzt Hunger.
Ja.
Weiß ich nicht, habe die Woche schon viermal bestellt. Was habe ich denn eigentlich da? Irgendwie noch Knoblaucheier da hinten in der Ecke noch ein bisschen rum, ein paar Nudeln und eine angefangene Truhe Tomatenmark. Und ab geht die, Luzi. Ist doch fantastisch.
Mhm. Und ja, Tomate-Ei, Jule, ne? ist irgendwie eine naheliegende Kombi und irgendwie auch nicht, finde ich. Weil beides
Exakt.
Ein bisschen labbert auch.
Beides ein bisschen labbert. Und irgendwie, also ich hatte früher wirklich ganz, ganz, ganz lange so dieses, nee, Tomate-Ei zusammen. Bitte hör auf damit. Möchte ich nicht. Finde ich irgendwie, finde ich einfach eklig. Ich finde auch so dieses, wie kann sich jemand freiwillig eigentlich irgendwie Tomaten ins Rührei machen? Fand ich als Jugendlicher und als Kind, ich fand das so hart eklig, weil die, natürlich die Tomate zieht Wasser. So ein Rührei, wenn das ein Momentchen stehen bleibt, zieht das ja auch ganz gerne mal ein bisschen Wasser. Und dann wird das irgendwie alles so, davon bin ich mittlerweile sehr, sehr weit entfernt.
Ja,
aber Tomate-Ei war für mich nicht etwas, wo ich dachte, ja, das ist ganz klar, machen wir auch so gekochtes Ei und eine Scheibe Tomate drauf. Nö,
nee, ich finde auf ein Eierbrötchen darf auch nur Remo und keine Tomate drauflegen oder sowas. Da kommt es natürlich sehr drauf an, eigentlich, dass man beides gut gart. Also, dass du, du kannst dann nämlich wirklich eine wässrige Tomate und ein wässriges Ei haben, aber wenn du es richtig machst, dann hast du natürlich eine sehr geschmacksintensive Tomate, aus der vielleicht die Flüssigkeit auch schon ein bisschen rausgekocht ist und ein sehr fluffiges, tolles Ei, wo die ganze Feuchtigkeit noch drin ist und die nicht rausgelaufen ist.
Exakt, genau das. Und irgendwann kam, du hast sie notiert und ich habe mich einfach nur wahnsinnig gefreut, irgendwann kam die, auf einer chinesischen Karte, wo du es ja auch wirklich gar nicht erwarten würdest, irgendwann kam die Tomaten-Eisuppe um die Ecke.
Ja, das finde ich ganz, ganz...
Und diese wunderschönen Eifäden drin sind.
Die funktioniert tatsächlich so, dass du eigentlich, da kommt keine Zwiebel rein, sondern Frühlingszwiebel. Eigentlich hast du so einen Bratansatz von einer Tomate und einer Frühlingszwiebel. Vielleicht ein bisschen Knoblauch, weiß ich nicht. Da kommt Brühe drauf. Das lässt du dann irgendwie ein bisschen kochen. Das ist aber eigentlich auch ein total schnelles Gericht. Und dann verklepperst du Eier, wie wenn du ein Rührei machen würdest. Und dann lässt du die Eier eigentlich nur in die Suppe reinlaufen. Das heißt Egg Drop Soup.
Ja.
Das gibt es auch mit Hühnerbrühe, kannst du das auch machen und so.
Das ist quasi wie ein Dirty Eierstich.
Ist es ein Eierstich ohne Tüte oder ohne Form oder irgendwie sowas?
Ja, genau.
Manchmal, das, wenn du das richtig gut machst, sieht das fast so ein bisschen blumenartig aus.
Ja.
Manchmal finde ich das total geil und manchmal gibt mir genau das den Egg. Dass ich dann so.
Ja.
Das.
Ich glaube, den Egg, den hatte ich ja ganz lange. Ich glaube, ich habe ihn mittlerweile überwunden und denke, also ich will das auch nicht immer essen, aber man will manchmal ja auch nicht jeden Tag Rührei essen.
Nee, manchmal schmeckt das aber dann auch so, vielleicht kommt das durch die Säure in der Tomate, vielleicht liegt es auch auf, dann hat das so was Metallisches fast schon. Das ist dann irgendwie, ich habe das einmal gegessen, dachte, ich finde es voll geil und dann dachte ich so, das ist mir gerade ein bisschen zu viel. Es gibt das tatsächlich auch in der trockenen Variante, im Prinzip Tomatenrührei. Also ich wusste zum Beispiel, habe letztens erst Hard Scrambled Eggs als Zutat, beziehungsweise als Zubereitungs.
Ja, verstehe.
Es gibt Soft Scrambled Eggs, also
fluffiges,
zartes Rührei.
Wir sind wieder im Bereich schlonzig oder schlotzig.
Genau. Und es gibt aber auch wirklich die Zubereitung Hard Scrambled Eggs.
Durchgebraten.
Durchgebraten, aber wirklich auch so, dass du kommst ja irgendwann an den Punkt, wenn du das Ei lange brätst, dass die Flüssigkeit dann plötzlich da drin in der Pfanne ist und du denkst dir, schade. Dann ruhig bleiben, weiter braten und dann kriegst du so ein festes, knusprigeres Rührei. Und das funktioniert erstaunlich gut und das ist tatsächlich in China, ich weiß jetzt nicht in welcher Region oder ob das irgendwie auch so ein bisschen all over ist, relativ populär.
Ja.
Ich finde es jetzt nicht unbedingt intuitiv, weil ich irgendwie so denke, Tomate, China, aber klar.
Auf jeden Fall. Also es sind, man kann so ein bisschen, wie man bei Verbraucherschutz Anke die Formel aufstellen kann, ist einfach nicht 2 Kilo von einer Sache, kann man bei sämtlichen irgendwie Zutaten und Garmethoden dieser Welt, kann man sagen, du, das haben wir vor 3000 Jahren irgendwo in China schon gemacht.
Ja, irgendwie schon. Ne?
Irgendwo gibt's immer eine Provinz, die schon mal sowas wie eine Pizza oder sowas ähnliches wie Nudeln gemacht hat und die wahrscheinlich schon längst Tomaten angebaut haben. Du kannst immer die Faustregel aufstellen. Irgendwie kommt das alles aus China.
Ja, irgendwie schon, ne?
Es ist wirklich so.
Oder auch aus China oder Nordafrika gefühlt.
Ja, genau. Und dieser hart cooked Scrambled Eggs oder wie hieß es?
Hardboiled.
Hardboiled
und Hardboiled.
Und mit Tomate-Version habe ich auch schon mehrfach in Köln, haben, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr so Mian-Mian-Läden aufgemacht, mhm, wo es diese breiten Handpulled-Noodles gibt. Meistens in zwei Fleischversionen, wo eben so ein bisschen länger geröstetes, fast so Art was Gulaschartiges dabei ist, finde ich total lecker. Und die Veggie-Version ist meistens Shiitake-Tofu, mhm, oder eben Tomate-Ei. Und ich finde, diese Tomate-Ei-Version ist auch mega geil.
Ich will das
sofort
ausprobieren. Das möchte ich sofort essen jetzt.
Mich würde da nochmal total interessieren, wo ich mir die Frage fast selber beantworten kann. Rührei wird ja wirklich gerne mal mit einem Schüsschen Milch am Ei gemacht. Schüsschen Milch oder Schüsschen Sahne. Und das sorgt natürlich dafür, dass da noch mehr Wasser drin ist.
Genau, bei Hardboiled würde ich es nicht reinmachen, glaube ich.
Ich glaube nämlich auch nicht. Würde ich auch nicht machen, weil ich hatte neulich auch wirklich das Ergebnis von, also entweder hatte da jemand nicht genug Eier oder er hat sich einfach massiv im Milchbereich verschätzt. Ich war, liebe Grüße an Theresa Knipschild, wir waren zusammen frühstücken und haben uns richtig gefreut und sitzen da und ich habe mir halt so ein Brot mit Avocado und Rührei bestellt und da kam ein wässriger, beigefarbener Brei, dass wir beide wirklich, wir haben uns so irritiert angeguckt, so was ist das? Und das ist auf jeden Fall, weil das war durchgebraten. Das war nicht irgendwie, dass du denkst, oh, das müsste jetzt aber noch mal 3 Minuten länger in die Pfanne. Nee, es war durchgebraten, aber da war halt so viel Milch dran, dass es halt einfach nur so ein richtig quallenartiger Brei war. Aber
da können wir auch wieder, das können wir für die Tomate machen. Das haben wir für Fenchel und Zucchini auch gemacht. Entweder wenig Hitze oder halt Ballern.
Oder Ballern, ja.
Das ist bei Spiegeleiern, finde ich, auch viel Hitze unten, dann hast du geil das Flüssige, aber wir sind nicht in der Ei-Folge.
Wir machen aber bestimmt auch nochmal eine Ei-Folge. Komm, wir haben jetzt die zweite Folge für eine Zutat freigeschaltet.
Wir haben Ei-Ei-Gelb. Schauen wir mal. Auf jeden Fall hast du hier natürlich auch völlig zu Recht Shakshuka noch aufgeschrieben.
Weil ich finde, wenn Leute, weil ich kann diesen Tomate-Ei-Egg total nachvollziehen. Ich glaube, den haben auch wirklich ein paar Leute. Und ich finde, ein fantastischer Erstkontakt, um sich dieser Sache mal zu stellen, ist ein Shakshuka.
Und ein Shakshuka ist?
Obwohl im Shakshuka eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel Tomate drin ist, aber
es ist, finde ich, schon eine tomatenbasierte Soße.
Ist schon, ich glaube, in den einen, also ich meine, das macht letztendlich jeder Koch, jede Köchin irgendwie an sich. Ich mache auch ein Schüsschen Tomaten, passierte Tomaten dran. Und es ist eigentlich so eine Pfanne aus Zwiebelchen, rote Paprika, gerne ein bisschen Chili, Knoblauch, zusammen angebraten. Ich lösche das dann mit, also entweder man macht Tomatenwürfel rein und lässt die so ein bisschen schmelzen, dass man wirklich sowas, man braucht schon was Soßiges.
Ja.
Ich mache total gerne da wirklich so stückige Tomaten aus der Dose noch mit dran, weil du einfach ein bisschen Flüssigkeit brauchst.
Da hast
du
auch ein bisschen Körper einfach.
Genau, und dann machst du da geil Kreuzkümmel, gemahlenen Koriander dran, also ordentlich Würzpower. Es ist ein Gericht, was, sagen wir mal grob, aus der Levante kommt.
Ja.
Wird wirklich in Syrien, also überall da, sagen wir mal, Levante, wird gekocht in sämtlichen Formen. Und dann kommt eben in diese wunderbare Zwiebel-, Paprika-, Tomaten-Soßensituation. Da kommen die Eier rein und die garen dann in dieser Soße. Simmern
genau,
da
du machst
schön
dann die,
Deckel,
den
drauf,
Deckel drauf,
Hitze bisschen runter, damit dir die Eier da nicht zerkochen.
Eigentlich
nicht
pochierst du Eier in Tomatensoße.
Exakt. Und das ist, ich finde das unglaublich lecker. Ich mache da anschließend auch wirklich gerne eine Handvoll Petersilie und Koriander und gerne einen kleinen Feta. Bisschen gebröselter Feta obendrauf und dazu ein Fladenbrot. Und ich finde, das ist ein köstliches Frühstück. Ich liebe das. Und das ist so ein, ich finde, das ist eine total leckere Methode, um irgendwie sich so diesem Tomate-Ei, um sich dem irgendwie so ein bisschen zu nähern.
Weil es so ein bisschen getrennt ist.
Weil es ein bisschen getrennt
ist. Aber auch zusammen.
Ja. Und ich glaube, weil einfach diese Tomatensoße, die ist so wahnsinnig gefällig. Ja. Da passiert halt ganz viel. Du hast irgendwie die geile Zwiebel, Knoblauch, diese Gewürzeskalation da dran. Und natürlich immer schön, brauchst immer schön irgendwie ein fluffiges Fladenbrot, was du da durchziehst.
Mir läuft auch schon richtig das Wasser im Mund zusammen.
Dolle.
Beim Thema Menemen.
Oh ja.
Ein türkisches Rührei eigentlich. Ne?
Ja, das ist die nächste Ausfahrt, auf jeden Fall.
Das wird eigentlich Zwiebeltomate, gerne Paprika, wird wirklich geschmort ein bisschen, bis das schön weich ist. Und dann kommt da Tomate dann auch rein. Und dann ist das eigentlich ein sehr, sehr fluffiges Rührei. Es ist,
Es ist ein bisschen, als würdest du Shakshuka umrühren, oder?
Ja, beziehungsweise da die Eier ja verkleppert sind, bei Shakshuka ist ja wirklich Eiweiß-Eigelb. Mhm. Aber es fühlt sich ein bisschen so an, auf jeden Fall. Es ist eine schöne, würzige Nummer, auf jeden Fall. Und in so türkischen Frühstücksläden kommt das dann auch in diesen kleinen...
So kleinen Fännchen, ne?
In diesen kleinen Fännchen, die dann auch total heiß sind.
Ja,
und das,
glühend heiß.
Oh, das ist auf jeden Fall auch ein guter Reparierer, wenn das, man...
Exakt.
Wenn es einem vielleicht aus Gründen nicht ganz so gut geht, Menemen finde ich
Schleppst
stark.
Du dich einfach ins nächste türkische Frühstückscafé.
Manchmal hauen die dir auch, wenn du willst, da noch eine Sucuk rein. Das finde ich auch geil.
Oder eine Form von, klären wir an einer anderen Stelle, eine Form von Hirtenkäse. Es ist kein Feta, es ist ein Hirtenkäse.
Und ich freue mich, ich freue mich so sehr, um es mit Johann Lafers Küchenschlachtsprech zu sagen, dass wir uns jetzt ein richtig geiles, ich hoffe, in meiner Vorstellung ist es richtig geil. Wir machen uns jetzt ein Sandwich und zwar ein Tomaten-Sandwich. Oh, seitdem wir das beschlossen haben, dass wir das machen, kann ich an fast nichts anderes
mehr denken.
Ich
halte es wirklich kaum aus. Ich glaube, es wird ganz, ganz toll.
Oh, Anke, mein Bauch brummelt schon. Ich habe Hunger. Es kommt mir ganz unintuitiv und ganz, 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 ganz geil vor, dass wir jetzt ein Sandwich bauen aus dem weißesten Toastbrot der Welt.
Ja. Es ist so weiß wie wir. Super white.
Dafür eine richtig geile Tomate und Mayo und das war's. Und wir werden eine Fuhre toasten und eine nicht. Weil im Internet steht, dass man es sowohl als auch machen kann.
Oh, Anke, ich bin so gespannt. Also es klingt danach, als willst du dir ein Sandwich machen, gehst zum Kühlschrank, stellst fest.
Und da
fest,
ist nichts mehr.
Verdammte Axt, ich habe keinen Käse, ich habe keinen Schinken, ich habe nichts.
Mhm.
Also machst du Mayo und Tomate. Und die Amerikaner tun dann so, als wäre das ist ja der Plan. Das ist ja der ganze Plan. Und jetzt bin ich einfach nur ganz, 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 ganz gespannt. Und ich sehe ja auch gerade schon deinen absolut magischen Trick, dass du einfach, du machst einen Doppeltoaster.
Zwei Toast, ein Schlitz, dann hast du die Außenseite
getoastet. Ich habe noch nie was Schlaueres gehört.
Hast du die Außenseite getoastet? Ach mehr, wir können natürlich auch eine Doppeltoast machen, ne? Wie viele Sandwiches kriegen wir aus einer Tomate?
So, soll ich die denn, also du hast mir jetzt hier zwei ungetoastete.
Die würde ich jetzt mit Mayo bestreichen.
Die werden jetzt
mit Tomate
Mayo
in die Mitte legen.
Kann es sein, brauchen wir Salz, Pfeffer? Ist
ja,
das erlaubt?
Salz, Pfeffer brauchen wir, ne? Auf jeden Fall.
Dann machen wir doch mal so.
Und das war's.
Und nein, wir machen nicht die Mayo selber. Nee, Leute, draußen sind 40 Grad, ich mache keine Mayo selber.
Außerdem sind wir immer noch in der USA.
Exakt.
Und
deswegen haben wir die gute Helme ans. Oh, da hätte ich auch gerne ein Sponsorship. Oh nein, du verletzt mich.
Nein. Sägemesser-Alarm.
Sägemesser-Alarm?
Für die Tomate?
Oh!
Sägemesser.
Und zwar, ich finde ja, dass das hier...
Aber ist die Tomate nicht ein bisschen...
Das beste Sägemesser der Welt ist. Du, you do you.
Mir kommt das ein bisschen klein für diese riesige Tomate vor. Aber...
Anke, you do you. Guck mal hier, du kriegst dein eigenes Brett. Weil da bin ich empfindlich. Wir haben uns ja neulich vielleicht versehentlich mal ein Brettchen geteilt. Das war total okay.
Ja,
aber
das
ich
ist
find,
aber
du kannst
auch
jetzt
aus
dein,
Versehen passiert.
Du kannst nicht, noch. Da bin ich filmschig, du kannst dein Toast, auch wenn es nicht geröstet ist, nicht in eine Tomatenpfütze legen.
Nein!
Also, ich weiß, wir legen jetzt gleich die Tomate auf das Toast.
Ja,
aber
das ist was anderes.
Freunde, reißt euch zusammen, legt nicht das Toast in die Tomatenpfütze auf dem Brett. Da kriegt, also nee, da muss ich leider gehen. Da muss ich leider meine Tasche nehmen und einfach gehen. So, jetzt kommt hier ordentlich Mayo. Das war die Mayo, wirklich. Das Geräusch würde ich sehr gerne rausschneiden. Das war nicht schön. Okay, ich halte es kaum aus.
Ich halte es kaum aus. Ich liebe das alles komplett. Und guck mal, wie schön das geklappt hat. Eine Seite getoastet, eine Seite nicht. Jetzt mache ich für die Doppeltoastseite noch das zweite Toast fertig.
Danke, ich habe wirklich noch nie was Schlaueres erlebt. Einfach die Doppeltoastung. Weil ich finde ja auch wirklich, ich verstehe den Reiz an ungetoastetem Toast, aber es ist ja einfach...
Ich verstehe auch den Reiz an getoastetem Toast.
Exakt. Und es hat ja auch manchmal einfach was mit der Statik von einem Sandwich zu tun.
Diese Tomate hier ist sehr strunkfreundlich übrigens. Da konnte man sehr tief reinschneiden, ohne dass man am Strunk ist.
Wie schön sie ist.
Mhm.
So, ich lege die jetzt einfach da. Guckt das an.
Oh,
die ist doch.
Ich will es fotografieren.
Komm, noch ordentlich.
Wie begeistert davon von einem Sandwich?
Ja, aber guck mal, wie hübsch das ist. Diese Tomate ist doch im Anschnitt einfach nur ein Traum.
Ist lächerlich.
Du, Anke, ich baue das jetzt zusammen. Ich lege das jetzt da drauf und halbiere das.
Diagonal? Ich bin ja ein diagonaler Sandwich-Teiler.
Wenn das dein Wunsch ist.
Ich finde, dann hat man viele unterschiedliche Kanten.
Und auch hier Sägemesser,
Freunde. Es ist wirklich einfach schön.
Nehmt ein Sägemesser.
Ich liebe das.
Anke, ich möchte sofort reinreißen, aber wir reißen uns zusammen.
Ja, weil eine da ist die letzte Fuhre fertig geworden.
So, das ist Nummer zwei. Du hast die halb ungeröstet, halb geröstet Version.
Und jetzt habe ich noch eine doppelgeröstete.
Und jetzt kommt noch eine Doppelröstung. Ja, ich höre den Crunch. Salz, Pfeffer hast du drauf?
Ja.
Perfekt. Anke, ich drapiere uns das jetzt hier noch schön und nehme mal hier so ein Stück Tomate, nur zur Sicherheit, ne?
Dass man auch mal testet,
man, ne? Muss auch mal die Tomate.
Ist eine gute Tomate?
Das ist eine gute. Weil das jetzt ohne Salz ist schon eine gute.
Ja. Weil das wäre tragisch jetzt gewesen, ne?
Ich bin so überfordert, womit ich jetzt anfange.
Ich glaube, ich gehe mit weich rein.
Ja, ne?
Also ich gehe mit komplett ungetoastet rein.
Okay.
Und ihr könnt euch nicht vorstellen, also vor uns liegen einfach Tomaten-Sandwiches quasi in drei Röstgraden, beziehungsweise ungeröstet und zwei andere Röstgrad. Und ich glaube, ich habe mich selten in meinem Leben so sehr auf irgendwas gefreut.
Oh, dieses, alleine dieses, dieser Geruch von diesem Toastbrot. There's no guilt in pleasure, aber ich kaufe mir selten so Toastbrot. Mhm.
Das Ding steht und fällt natürlich sowohl mit der Mayo als auch mit der Tomate.
Total.
Und
ganz,
ich finde,
ganz doll.
Das hier ist gerade, wir haben eine gute Tomate, wir haben eine gute Mayo. Du, das ist ein total solides. Natürlich sehr, das Toastbrot ist schon süß, finde ich.
Mhm.
Ich finde, das ist ein total solides Sandwich. Es hat natürlich Vorsicht, wenn man das für ein Picknick oder was auch immer einpackt, das sippst durch.
Mhm. Das würde ich nicht machen.
Mhm. Mhm.
Also, ich habe über dieses Sandwich gelesen, also es ist wirklich Südstaatenküche und die New York Times hat gesagt, die Leute, die dort wohnen, die Southerners, die warten das ganze Jahr da drauf, weil das halt so ein totaler Sommermoment ist. Und das kann ich mir so richtig vorstellen, dass du dir denkst so, boah, es ist die erste richtig geile, reife Tomate. Ich glaube, also du kannst es auch, glaube ich, gut machen mit einer Tomate, wo du so denkst, die ist fast ein bisschen zu reif, die ist überreif. So. Und ich verstehe komplett den Reiz davon, muss ich sagen. Es hat auch ein bisschen dieses Gefühl von, du isst so einen Fast-Food-Kettenburger und hast dann irgendwie entweder der erste oder letzte Bissen, wo kein Patty ist, aber Soße und Tomate, also so ein bisschen dieses Gefühl hat es auch. Ich gehe jetzt mal in eine getoastete Variante rein.
Ich habe währenddessen einfach das Ungetoastete schon fast weggezogen. Du gehst du voll getoastet oder halb-halb? Weil halb-halb ist, es ist mein stiller Favorit. Ich habe ein bisschen...
Ja, meiner ehrlich gesagt auch, deswegen ich gehe jetzt
Gefühl, in... Ich du gehst in die komplett... Oh, das ist eine gute Idee.
Ich gehe in doppelt.
Mach mal einen kleinen Cliffhanger. Wir gehen in die Komplett-Toastung.
Mhm.
Ist ein absolut vorzeigbarer Röstgrad übrigens. Das ist gülden, das Toast. Das ist also ist, ne, sehr gut. So. Mhm. Mhm.
Ich finde es interessant, was das mit dem Geschmack macht, wenn das Brot getoastet ist. Dass du wirklich dieses leicht Röstige hast.
Ich finde den Geschmack tatsächlich einen Hauch besser, glaube ich. Aber ich mag die Textur weniger.
Ich mag
halt, es passt nicht so gut zusammen.
Ich mag gerne in flaumige Sachen beißen. Ich mag auch Tea Time, wo so kleine Cucumber-Sandwiches sind. Oder Eiersalat-Sandwiches, wo die Ränder abgeschnitten sind. Wo ja auch dieses weiße, ungetoastete, das ist dann wahrscheinlich so ein Tramezzini-Brot oder irgendwie sowas, benutzt wird.
Hundertprozentig, ja. Ich muss mir nicht unbedingt die Rinde abschneiden, aber habe ich auch schon gemacht. Aber ja, ich mag auch gerne, ich fühl diese englische Sandwich-Geschichte, dass es ungetoastet ist, fühle ich manchmal auch.
Ich habe mir gerade Mayo in meinen Ausschnitt
tropfen Man muss lassen. Sagen, dadurch, dass das Toast ein bisschen warm ist und wir die Mayo drauf gemacht haben, gibt es eine kleine, es schmilzt ein bisschen.
Ist ein bisschen vorne über Sandwich.
Kleine Tropfgefahr. Man muss aber auch mal sagen, dass sich eben diese Ochsenherztomate, die wir gewählt haben, die eignet sich sehr gut, weil da eben nicht so viel Wasser rausläuft. Mhm. Die ist ja wirklich super fleischig. Die ist nicht, wo du die anschneidest und du hast erstmal diese riesen Tomatenpfütze auf dem Brettchen. Das ist wirklich, das ist einfach kompakte Tomate, die man hier so drauf hat.
Das ist auch was, wo ich wirklich versuchen würde, mit einer großen Tomate und einer dicken Scheibe zu arbeiten. Mhm. Weil ich glaube, sobald du mehrere Scheiben hast, fliegt dir das Ding komplett auseinander.
Ja, ein Biss und das, wie Milfeu, ein Gabelstich und es fliegt in alle Richtungen. So, und ich gehe jetzt, ich lege mal ganz kurz das full on.
Ich habe Doppeltoast schon eingeatmet.
Du hast Doppeltoast schon weg. So, und jetzt kommt eigentlich der heimliche, der halbe, stille Favorit, halbe, gar nicht so still. Eine Seite geröstet und eine, die nämlich bestrichene, nicht geröstet.
Ja.
Mhm.
Ja.
Das ist einfach die
Best perfekte, of both worlds.
Ja, du hast die Röstung für eine gewisse, ne, die Statik, dass das Ding einfach ein bisschen besser stehen bleibt.
Und wirklich auch für den Geschmack, finde ich.
Ja,
genau. Ich finde das Rösten, vor allen Dingen natürlich, wenn du so ein Toastbrot hast, da ist ja einfach Zucker drin. Das ist schön geröstet. Wenn ihr einen Toaster habt, wo zwei Scheiben in einen Schlitz reinpassen, ansonsten haut's in die Pfanne und macht's und bratet's nur von einer Seite. Würde ich nicht mit einer Butter machen. Würde ich mit einem neutralen, wenn ich es in der Pfanne machen würde, würde ich es mit einem neutralen Öl machen, nicht mit einem Olivenöl. Wobei das wahrscheinlich auch lecker ist.
Du, ich glaube, wenn du das von einer Seite auch noch in Butter brätst,
ja,
ist schon geil. Ist schon geil.
Ich esse jetzt erst das Ungetoastete auf und dann das Halbgetoastete. Für mich ist die Reihenfolge Doppeltoast Platz 3,
ungetoastet
Platz 2.
Exakt.
Und einseitig getoastet Platz 1.
Hervorragend. Also ich sehe es genauso und ich esse das jetzt auch genau in dieser Reihenfolge auf.
Es hat was mit mir gemacht, Jule, wirklich.
Anke, es hat mich einfach komplett abgeholt. Ich fand es richtig, richtig gut und ich habe ja, ne, wir haben ja 3, 2, 1 quasi, damit du mit dem besten Bissen aufhörst, gegessen. Das heißt, ich habe halb getoastet, mir zum Schluss noch reingezwirbelt.
Auf jeden Fall.
Und dann hatte ja quasi dieses Sandwich einen Moment Zeit, ein bisschen zu stehen und ein bisschen Wasser zu ziehen. Das macht die Sache ein bisschen schwieriger beim Essen, weil dir halt irgendwie mehr entgegenglitscht und du dir irgendwie ein bisschen mehr so diese Mischung aus dann doch. Du machst ja auf jeden Fall ganz wichtig Salz auf die Tomate.
Ja.
Weil das verstärkt einfach den Geschmack von der Tomate, ganz wichtig. Aber das sorgt natürlich dafür, dass die Tomate ein bisschen Wasser zieht. Das geht dann so eine kleine Ehe mit der Mayonnaise ein und wird ja so ein bisschen, das kann dir dann gerne mal so ein kleines bisschen die Hand runterlaufen. Aber genau das fand ich gerade richtig gut. Also vielleicht Tomate mal 2-3 Minuten kurz stehen lassen und dass sich dann noch so ein bisschen so eine kleine Saftigkeit bildet. Fand ich extrem lecker, holt mich ab, wandert in mein Staple. Fand ich gut.
Ja, ich finde halt auch, das, was du gerade beschrieben hast, es ist eigentlich alles ein bisschen so zu sapschig. Das ist auch ein bisschen das Gefühl von Sommer, finde ich. So ein Pfirsich, den man eigentlich nur vorne übergebeugt essen kann. Eine Wassermelone, wo du so reinbeißt und
es läuft dir so rechts und links Mundwinkel runter. Ja, 100%.
Das ist,
ja.
Ich finde es irgendwie auch ein bisschen schön, muss ich sagen.
Definitiv.
Und ich war noch nie in den USA und ich möchte gerade wirklich auch gar nicht in die USA reisen.
Wirklich auf gar keinen Fall, nein.
Aber ich würde schon wirklich wahnsinnig gerne eines Tages mal mich durch die Südstaaten fressen. Das ist.
Ich würde gerne Sandwich- und Burger-Tourismus machen, ja.
Also so neben New York, wo natürlich ganz viel zusammenkommt an Küchen, finde ich so diese Südstaatenküche, weil da ja auch so viel Einfluss durch die Sklaverei von afrikanischen Ländern drin ist und so. Und dann dort ja auch so ganz viel, ich glaube, da kommen Pfirsiche, das ist doch Justin Bieber mit seinem Peaches-Song, die kommen doch aus Georgia voll oft.
Mm, okay.
Und
ja, wie gesagt, was da so alles wächst, weiß ich gerade überhaupt nicht.
Ich glaube, Kartoffel, Reis, irgendwie sowas halt auch.
Aber ich glaube, da einfach wetterbedingt wächst und blüht da wirklich einiges und eben halt auch diese Tomaten, weil ich glaube wirklich, dass das ganz oft echt so ein, wir embracen den Sommer, weil in unserem eigenen Gärtchen gerade die Tomaten am Strauch hängen. Und dann ist es so dieses, du gehst einfach raus, du hast zu Hause noch ein Toastbrot und eine Mayonnaise im Schrank und dann gehst du halt in den Garten und ploppst dir die erste Tomate ab. Ich finde ja, dass, du hast es schon draufgeschrieben, der BLT, der ist ja, also das ist ja eigentlich die wirklich bekanntere Abwandlung davon.
Es ist Bacon, Lettuce, Tomato. Also Speck, Salat. Ich finde, ein Römersalat eigentlich, wenn wir in der USA-Welt sind?
Ich bin bei dem Eisberg.
Hm.
Für die Amis ist bei mir immer, wenn die von Salat sprechen, ist das für mich ein Eisberg.
Interessant, für mich ist es immer der Römersalat, weil das der Standardsalat von Caesar Salad auch ist.
Siehst du, ich glaube, für mich machen die Amis nämlich auch einen Caesar-Salat, auch mit Eisberg. Und schneiden da wirklich so crispy, so Wedges draus.
Ich bin ja bedingt durch einen anderen Podcast im Caesar Salad Game.
Ja, und es ist ein Römersalat?
Es ist ein Römersalat und der kommt auch nicht aus den USA, sondern aus Mexiko eigentlich. Ist eine ganz andere Geschichte. Auf jeden Fall, es ist Bacon, Salat und Tomate. Und ein BLT ist ein ganz klassisches Sandwich auch eigentlich.
Ist ein ganz, ganz klassisches Sandwich. Ich glaube, da gibt es auch wieder diese wunderbaren Spielarten, die wir gerade durchprobiert haben. Welche Röstung soll das Brot haben? Soll es eine Röstung haben?
Und welches Brot soll es denn vielleicht auch sein?
Ich denke ja immer, dass die Amis grundsätzlich nur alles in wahnsinnig weiß essen. Und wie ab und zu kommt aber auch wirklich mal so ein Rye vorbei, kann ich mir vorstellen. Aber ich glaube, klassisch, ich glaube, du wirst tatsächlich gefragt.
Ja, ich meine, in Holland gibt es ja auch diese dunklen Brote, die dann aber trotzdem so eine ganz weiche Konsistenz haben. Weil ich finde, ich liebe Vollkornbrot. Ne?
Auf jeden Fall.
Ich liebe auch dichte, kernige Vollkornbrote.
Ja, damit immer.
Aber ich finde so ein Sandwich, wo du viel Wasser drin hast, wie eben bei Salat und Tomate, da muss das Brot das auch ein bisschen aufsaugen und so ein Vollkornbrot saugt das dann nicht so gut auf.
Ja, und es gibt einfach manche Dinge, die für mich, da habe ich mal wieder eine bestimmte, da sprechen wir gleich noch drüber, da habe ich so eine bestimmte Erwartungshaltung zu. Und dann kommt dann auf einmal so ein, ja, lass uns das doch mit Dinkel machen. Das ist dann so ein, ich verstehe schon, was du mir damit sagen möchtest, so mach mal ein bisschen Fiber rein. Aber irgendwie passt es für mich nicht in diese Aromenwelt. Und das ist bei mir ganz häufig so connected, wenn ich mir so ein Sandwich mache mit Eiersalat, mit zum Beispiel jetzt diese Mayo-Tomaten-Geschichte oder halt ein BLT. Das ist für mich ein weißes Toastbrot. Da ist kein Körnchen mit drin. Das ist nicht dunkel. Das ist auch nicht irgendwie ein Sauerteigbrot oder so. Kann man ja alles machen. Soll jeder so machen, wie er möchte.
Ja, ich finde Sauerteig.
Bei mir ist es ein weißes Toastbrot.
Ich finde Sauerteig ist was für Open-Faced Sandwiches. Also für
total.
Für einfach nur eine Scheibe Brot mit Zeug drauf, was dann auch gerne dir mit Messer und Gabel serviert wird. Eigentlich hier auch, da sind wir im Dänemark-Bereich, jetzt komme ich auf das Wort nicht, das Nationalgericht, die essen noch Butterbrot, ist gerade frittiert.
Ja, ich bin bei dir, ich sehe den Hering, ich sehe die Zwiebel.
Wie heißt das denn? Ich will Schöttbullar sagen und das ist schwedisch.
Smørrebrød.
Ja, danke.
Ich dachte die ganze Zeit, nee, du kannst jetzt nicht Smørrebrød sagen, weil das, dann tue ich so, als würde ich das, ja, aber es ist das Wort. Ja, genau. Das ist aber tatsächlich dann bei mir auch einer der Gründe, ich habe auch fast nie Toastbrot da. Ich mache mir, wenn ich morgens aufwache und denke, und ich will heute ein richtiges Sandwich, ich will, keine Ahnung, ein Club-Sandwich, ich will mir Mayonnaise auf ein Weißbrot schmieren und da, was weiß ich, ein Spiegelei, ein gebratenes Hühnchen, eine Tomate, you name it, drauflegen, dann gehe ich los und kaufe mir Toastbrot und ansonsten habe auch ich natürlich irgendwas mit Fibers da und ich ziehe mir nicht jeden Morgen erstmal so ein BLT zum Frühstück rein.
Nee, leider nicht.
Aber für mich ist das dann so dieses, genauso wie wenn ich mir, ich wache morgens auf und denke, und heute ist Spaghetti-Napoli-Zeit, dann koche ich mir eine Tomatensoße und kaufe mir Weizennudeln und ich kaufe mir nicht die Dinkelnudel. Weil das dann einfach, dann ist das für mich so. Muss ja jeder für sich selber entscheiden. Ich dachte auf jeden Fall ganz lange, auch beim BLT haben wir vorhin schon gesagt, dass so der erste Impuls bei Toast, Mayo, Tomate, sag mal Freunde, war der Kühlschrank leer? Schinken, Käse, nichts da? Habt ihr kein Veggie-Thunfisch, kein Thunfisch mehr da?
Ich habe einen ähnlichen Reflex und eigentlich ist er falsch. Und das muss ich spätestens sagen, nachdem ich gerade dieses Tomaten-Sandwich gegessen habe.
Und ich verspreche dir, ab jetzt hast du auch ein BLT freigeschaltet, weil ich habe mir irgendwann mal hier in Köln in einem sehr wirklich netten Café, die machen hervorragende Sandwiches, das Café Bo, da habe ich ein BLT zum ersten Mal gegessen und da war, ich bin der Meinung, dass da ein Eisberg drauf war, wo ich auch immer dachte, Eisberg ist einfach der lämste Scheißsalat.
Aber manchmal muss ein Eisberg auch einfach nur crunchen und für einen da sein und das war's.
Das Wichtigste, was dieser Eisberg macht, ist nämlich genau dieses, man hat jetzt sofort so ein Geräusch im Kopf, wenn du auf so ein Blatt drauf beißt, das ist super crunchy und bringt halt so diese Frische, dieses Wasser, wie wenn du ein Stück Gurke beißt Und das gehört total auf dieses Sandwich drauf. Du brauchst diesen frische Kick, du hast die Tomate und dann hast du halt mega knusprig gebratenen flachen Speck. Das darf gar keinen Fall wobbeln. Da darf nichts Wobbeliges an diesem Frühstücksspeck dran sein, sondern auch der muss crunchen, das Fett muss so schon fast rost-orangefarben sein.
Mhm.
Mayo, Salz, Pfeffer, fertig ist die Laube. Und es ist, ich sehe, du sagst immer so schön, der Speichel schießt ein.
Ich bin halt auch.
Das ist richtig gut.
Ich bin richtig froh, Jule, dass du nicht eine ganze große Stange Toastbrot gekauft hast.
Ich stand davor und dachte, nee, Jule, mach halb.
Ja,
mach einfach halb, sonst esse ich die nächste Woche jeden Tag so ein Mayo-Sandwich.
Ich ahne, Jule, dass wir irgendwann auch noch mal eine dritte Folge zu Tomaten machen müssen, vielleicht so dann im übernächsten Jahr. Dann machen wir vielleicht eine Tomatenpause, mal gucken, können wir jetzt noch nicht wissen. Da würde ich mit dir gerne noch mal tiefer einsteigen in die ganzen tollen tomatenbasierten italienischen Nudelsoßen.
Absolut.
Wo man auch so das Gefühl hat, man braucht ein gutes Grundding und dann kann man je nach Region und je nachdem, was gerade Saison hat, Sachen ergänzen oder rausnehmen.
Und ihr könnt, ganz, ganz wichtig, wenn ihr das Rezept für, oh, wir haben sogar zwei Tomatensoßen schon in unserem kleinen Rezeptarchiv. Wir haben in der Zwiebelfolge, haben wir als Hausaufgabe wirklich die leckerste, geilste Tomatensoße ever gemacht. Und in der letzten Tomatenfolge, in der ersten
Ofentomatensoße,
haben wir die Backblech. Nummer abgekürzt und einfach sämtliche Zutaten auf dem Backblech, ab in den Backofen, anschließend Pürierstab rein. Und deswegen, also Tomatensoße ist schon. Und jetzt geht's natürlich noch um Tomatensoße plus what?
Es gibt natürlich bestimmt auch noch mehr. Das waren jetzt mal die
einem so im ersten Moment
die
einfallen.
Die Classics, würde ich sagen.
Ja, und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir bis zur nächsten Tomatenfolge ja vielleicht auch mal wieder uns eine andere italienische Region erschlossen haben. Und dann kommen noch bestimmt wieder 6 andere tomatenbasierte Pastasoßen um die Ecke.
Ich habe komplett kein Interesse daran, Jule Ketchup selber zu machen. Ketchup.
Nee, ich auch gar nicht.
Das ist was ich mir kaufe. Und wenn mir irgendwer sagt, du kannst aus Tomaten ganz toll Ketchup selber machen, dann denke ich mir so, ja, kann ich auch einfach lassen, weil ich habe schon genug Zeug, was ich selber gemacht habe, rumstehen.
Ja, und bei mir ist auch wieder Stichwort Erwartungsmanagement. Ich bin wirklich kein fimschiger Esser und auch nicht einer von der Sorte, der sagt, nee, ich esse ja alles und dann kommt raus, nee, du isst echt, also wie ein 13-Jähriger, ehrlich gesagt. Nee, ich bin kein Picky Eater, wirklich nicht. Aber es gibt dann so ein paar Produkte, was mit absoluter Sicherheit auch so, ja, einfach irgendwie gelernt ist. Da gibt es so eine gewisse Erwartungshaltung und dazu gehört eine Cola. Wenn ich in einem Restaurant sitze und da steht, wir machen übrigens unsere Cola selber, denke ich mir, total super von euch. Schön, dass ihr euch damit auseinandersetzt.
Ist für mich aber
keine
Cola.
Ich probiere einen Teelöffel, aber das ist nicht dieses Glas Cola mit Zitrone drin, über das ich mich freue. Hell no.
Urlaubs-Cola.
Exakt. Und es gilt für Gewürzgurken. Ich liebe Gewürzgurken und wenn auf einer Karte eine Gewürzgurke steht, bestelle ich die immer. Aber ich weiß genau, dass die nicht so schmeckt wie die, die ich immer kaufe, die ich an dieser Stelle leider nicht mehr nennen kann. Aber naja. Und das gilt für Ketchup. Gilt definitiv für Ketchup.
Es ist einfach Heinz-Ketchup,
oder? Es ist der Heinz-Ketchup. Punkt aus. Feierabend. Ich weiß, wie viel Zucker da drin ist.
Ich
weiß, dass ich mir nicht überall Ketchup drauf mache. Aber wenn ich Ketchup esse, dann soll der so schmecken. Wenn Leute den selber machen, herzlichen Glückwunsch. Ich probiere gerne. Das ist aber nicht der Ketchup, den ich liebe. Hell no.
Ich habe aus Versehen mal Heinz Zucker reduziert gekauft. Der ist hellblau. Es war ein großer Fehler. Und ich sehe das komplett genau wie du. Ich benutze auch wirklich nicht viel Ketchup. Deswegen nochmal für mich ein Argument zusätzlich. Also ich habe überhaupt keinen Need an selber gemachtem Ketchup.
Bei mir gibt es irgendwie einmal im Jahr mal einen Hotdog.
Ja, ich finde.
Ich habe einfach zwei Ketchups im Kühlschrank. Ich habe einen Gewürzketchup von Hela.
Ja, der weil das mit einfach, dem grünen Deckel.
Das ist einfach das Fundament, auf dem wir aufgewachsen
der grüne
sind. Das ist
Hela
Spargel, Apfelschorle und Hela Gewürzketchup.
Ja, auf jeden Fall.
Und ansonsten habe ich einen Heinz Tomatenketchup da stehen.
Ja.
Und das benutze ich, oh mein Gott, keine Ahnung, dreimal im Jahr.
Ja.
Ich kann dir noch nicht mal gerade sagen, wofür.
Cocktailsoße.
Oh, eine Cocktailsoße.
Eine Cocktailsoße. Aber was eigentlich muss in eine Cocktailsoße, muss doch auch ein Schluck Weinbrand eigentlich ganz klassisch rein.
Ja, und ich habe auch sowas wie Orangensaft und Meerrettich gelernt. Du, ich rühre mir auch manchmal einfach nur Mayo und Ketchup einfach zusammen.
Und das ist die Cocktailsoße dran oder so. Das ist ganz klein, Mann.
Ich bin auch sehr klar, das geht doch. Ja, ich finde es gut, dass wir das, also wie gesagt, wie immer,
ey,
bitte macht euren Ketchup. Ja. Liebe Restaurants, wenn ihr euren Ketchup selber macht und ihr findet das ganz fantastisch, bitte macht einfach so weiter. Ich probiere das immer, ich bin der Sache aufgeschlossen. Aber meinst du es halt nicht? Ich mache Ketchup nicht selber. Nö,
hab mich auf die Bioläden-Ketchups.
Nö.
Ich habe auch mal aus Versehen, weil ich dachte, oh, ich bin wild drauf, ich kaufe mal einen Bananenketchup.
Das ist eine philippinische Sache.
Ja, hat überhaupt nicht nach Banane geschmeckt, war einfach ein noch süßerer Ketchup.
Mhm.
Ich habe den dann am Ende in eine Soße reingeschmissen. Ja. Das war dann, da hat Verbraucher Anke zugeschlagen und hat einfach
kurz mal Prozess, schön eine kleine Gyros-Suppe gemacht. Eine schöne kleine Currywurst-Suppe.
Und ich weiß gar nicht mehr, es war tatsächlich überraschend okay. Ich war echt froh, dass die Flasche dann weg war, weil ich dachte, es ist irgendwie doof, sowas wegzuschmeißen. Einfach schnell verkochen. Wir haben die Hausaufgabe. Wir haben gerade so einen Trend dazu, die Hausaufgabe schon mal vorwegzunehmen.
Ja, aber das ist so eine nette Klammer doch.
Quasi ans Knie genagelt, bevor ihr überhaupt wusstet, dass eine Hausaufgabenzeit ist.
Nee, wir haben uns schon überlegt, was könnten wir denn machen. Wie gesagt, Hausaufgabe ist ja immer so ein bisschen, ihr könnt jetzt lecker einkaufen, Wochenende planen und so weiter.
Ein schönes Wochenendfrühstück euch mal vielleicht auch zubereiten. Ein spätes Frühstück auch gerne.
Kann man aber auch Sößchen, kann man super am Tag vorher schon mal vorbereiten. Und zwar, es wird ein Shakshuka. Wir können jetzt ja einfach mal den Spannungsbogen auflösen. Es wird ein köstliches Shakshuka. Und wenn ihr sagt, ey Leute, ich kann da nicht morgens schon 40 Minuten rumköcheln. Nee, hier Frühstück auf den Tisch. Ihr könnt das Sößchen auch tatsächlich einfach schon mal vorbereiten. In dem Topf drin lassen, Sößchen warm machen und da dann eure Eier rein, Hitze runter, Deckel drauf, los geht's. Und ja, wie lange brauchen denn die Eier? 10 Minuten? 12 Minuten? Sowas.
Ja, das ist auch bei denen früher, als man denkt, weil die dann auch, ich habe auch schon oft Shakshuka gemacht und dann war es Eigelb nicht mehr flüssig.
Ja.
Einfach mal zwischendurch die Pfanne checken und dann ist okay, Shakshuka.
Ist total lecker und ist einfach, also finde ich einfach ein mega Frühstück.
Und Leute, bewerten, ist immer gerne gesehen, bewertet, rankt uns, wie wir gerade eben die Sandwiches gerankt haben. Und schreibt, ich war bei einem Schuster letztens und da war so ein richtiger schöner Boomer-Zettel. Lob geben Sie gerne weiter und Kritik sagen Sie gerne mir.
Oh.
Oder also bei irgendwie sowas wie bei, wenn sie Lob haben, erzählen sie es gerne weiter und wenn sie Kritik haben, erzählen sie es gerne mir. Irgendwie sowas, da war so eine sprachliche kleine Finesse auch eingebaut, das gilt auch. Schreibt uns bei Instagram, wenn ihr wollt, schreibt uns an mail@umamitown.de und da freuen wir uns sehr drüber. Und nächste Woche gehen wir mal ganz tief in den Olivenhain. Und es wird bitter, fruchtig.
Könnte auch ein bisschen scharf werden.
Und scharf, wollte ich gerade auch sagen.
Immer schärfer, als man denkt.
Weil nächste Woche gibt es Olivenöl. Da freue ich mich drauf. Tschüss, Jule.
Tschüss, Anke.